Ja, einer der ganz großen Texte aus der Bibel, den du da eben vorgelesen hast, das Hohelied der Liebe. Ich möchte heute auch über einen großen Text aus der Bibel predigen. Das ist schon mal die erste Verbindung, die zwischen diesen beiden Texten besteht. Wenn ihr diese Worte so hört, die hier über die Liebe gesagt werden, dann gibt es in der Bibel eine Reihe Geschichten, die das illustrieren, was Liebe bedeutet. Was fällt euch spontan ein? Wo wird das deutlich? Wo wird Liebe beschrieben in der Bibel? In welchen Geschichten? Bergpredigt, ja. Barmherziger Samariter. Wer hat noch eine Idee? Der verlorene Sohn. Das ist jetzt mein Stichwort, genau. Denn um diese sehr bekannte, großartige Geschichte aus dem Neuen Testament, dieses Gleichnis von Jesus, soll es heute in der Predigt gehen. Und ich weiß nicht, ob jetzt der ein oder andere hier in der Reihe sitzt und denkt, ach nee, verlorener Sohn, den haben wir doch schon 5-mal oder 10-mal oder je nach Alter 50-mal gehört. Und da steckt doch auch nicht mehr so viel Neues drin. Was will man denn dazu noch sagen? Ich möchte euch einladen und ermutigen, in diesen wunderbaren Text dieses Gleichnis einzusteigen. Und ich verspreche euch, es wird ziemlich sicher für die meisten von euch auch noch was Neues dabei sein. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 15. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weg weit in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf das Feld zu den Schweinen. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein ganzes Stück von zu Hause entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er singen und tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du auch nie einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und du schlachtest gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Wir konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Ja, soweit diese Geschichte, euch allen vertraut, hier einmal in der Übersetzung der Guten Nachricht. Das ist doch ein bisschen wie ein Film, der einem da so vor Augen steht, wenn man diese Geschichte hört. Und jetzt habe ich die Geschichte vorgelesen, der Film ist zu Ende, die Schlussmusik läuft, der Abspann läuft und es ist ein Film, wenn man genau hinguckt, mit Open End. Da sitzt man dann so in seinem Stuhl und denkt sich, schade eigentlich, ich hätte doch zu gerne gewusst, wie es weitergeht in dieser Geschichte. Was passiert eigentlich als nächstes mit den Personen, die hier in der Geschichte auftauchen? Was ist in einem Jahr, was ist in 10 Jahren? Dass so ein Film mit offenem Ende, die es ja auch immer wieder gibt, die lassen dann Fragen. Und so ist das mit dieser Geschichte auch, die hinterlässt einen fragend. Das Ende bleibt offen und die Fragen bleiben. Zunächst einmal die große Frage, was ist jetzt mit dem älteren Bruder? Wird der noch zum Fest gehen oder bleibt er in seiner Verhärtung verhaftet? Werden sich die beiden Brüder irgendwann einmal wieder zusammen an den Tisch setzen? Werden sie offen miteinander reden über ihre unterschiedliche Geschichte innerhalb der Familie? Werden sie gemeinsam lachen und weinen können über das, was war? Oder ist das Tischtuch zwischen den beiden endgültig zerschnitten? Was wird nach dem Tod des Vaters sein? Werden die Söhne den Hof des Vaters gemeinsam bewirtschaften? Oder wird der Ältere den Jüngeren spätestens dann vom Hof jagen, wenn der Vater im Grab liegt? Viele Fragen bleiben offen. Und das ist auch gewollt. Jesus hat diese Geschichte erzählt, eine Bildgeschichte, ein Gleichnis, eine Geschichte, die bei den Zuhörern Fragen aufwerfen soll. Die Zuhörerschaft von Jesus, die war damals sehr unterschiedlich. Da gab es Menschen, die haben sich sofort in diesem jüngeren Sohn wiedergefunden. Die konnten sich mit dem identifizieren. Zu den Nachfolgern, zu den Menschen, die bei Jesus waren, gehörten verachtete Zolleinnehmer, es gehörten belächelte Fischer dazu und es gab auch Frauen und Männer in der Gefolgschaft Jesu, denen man die ein oder andere schwere Sünde nachweisen konnte. Sie, die verlorenen Kinder, die bekamen durch Jesus, durch seine Offenheit, durch seine Verkündigung einen neuen Wert, eine neue Würde. Und die Geschichte, die Jesus erzählt, die spiegelt genau das wider. So wie der Sohn, der sein Erbe verspielt hat, der sein Vermögen aufgebracht hat, der im Leben gescheitert ist, so wie dieser Sohn von seinem Vater mit offenen Armen empfangen wird, genau so empfängt Gott Menschen, die zu ihm kommen. Und zwar egal, wie viel Mist sie gebaut haben, egal wie oft sie gescheitert sind in ihrem Leben. Das ist die gute Nachricht, die bis heute gilt. Und wer das Gleichnis schon oft gelesen oder gehört hat, der weiß um diese gute Nachricht. Zu den Zuhörern von Jesus gehörten aber auch andere Menschen. Sie waren gläubig, viele schon von Kindheit an. Sie wussten gut Bescheid in der Bibel. Sie versuchten ein gutes und Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Sie hielten sich an Gottes Gebote und sie spendeten für die Gemeinde und auch für die Notleidenden. Und sie hatten dabei das Gefühl, Gott ist auf unserer Seite. Wenn wir tun, was er will, dann wird er sich auch um uns kümmern und es wird uns gut gehen. Solche Zuhörer von Jesus, die mussten sich unwillkürlich in der Rolle des älteren Bruders wiederfinden. Und so wie Jesus die Geschichte erzählt, so legt er ja auch seinen Finger genau in die Wunde dieser Menschen. Was war denn die Wunde dieser Menschen? Neid. Neid war ihr Problem. Ein Leben lang Gott dienen und dann mit ansehen müssen, wie andere Menschen, die in ihrem Leben über die Stränge geschlagen haben, trotzdem bei Gott wieder ein Zuhause finden, das konnten und wollten sie nicht akzeptieren. Und genau das war das, was Jesus verkündigt hat. Ich habe mein ganzes Leben für dich gearbeitet und jetzt kommt dieser dein Sohn zurück, der dein Geld mit Huren verprasst hat und du schlachtest gleich das Kalb für ihn. Da klingt doch der ganze Frust, die ganze Bitterkeit, die ganze Enttäuschung mit. Und dahinter steckt Neid. Die Geschichte ist so faszinierend, weil sich bis heute viele Menschen darin wiederfinden können. Ja, da sind Menschen, die sich auf der Suche nach dem eigenen Glück machen, die sich wegbewegen von ihren eigenen Wurzeln, die manchmal ihre Herkunft verleugnen und nicht selten dabei auch scheitern, auf der Nase landen, sich selbst verletzen oder andere Menschen. Die Musikerin Frieda Gold singt in einem ihrer Songs »Ich fühle mich leer«, und die Nacht liegt schwer, so schwer auf meinen Schultern. All die Hoffnung, die war, ist schon lang nicht mehr da. Wovon sollen wir träumen, so wie wir sind, so wie wir sind? Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt? Und sie beschreibt darin das Lebensgefühl vieler Menschen, die nicht mehr ein Zuhause haben, auch in sich selber nicht mehr. Und zugleich finden sich in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis auch Menschen wieder, die neidisch auf andere sind. Vielleicht sind wir mit unserem Leben ganz zufrieden, aber dann sieht man auf einmal, dass da ein anderer ist, der etwas hat, was ich gerne hätte. Das kann ganz banal sein. Er kann ein schönes Haus haben, ein Auto, das besser ist als meins, oder eine besondere Begabung oder einen besonderen Arbeitsplatz, was auch immer. Warum der und nicht ich? Dabei hat der das doch viel weniger verdient als ich. Ich habe doch eigentlich ein viel besseres Leben geführt. Der Dichter Wilhelm Busch, der beschreibt das Gefühl des Neides auf eine, wie ich finde, sehr interessante Weise. Er sagt, mein kleinster Fehler ist der Neid. Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, Dienstfertigkeit und Frömmigkeit, obschon es herrlich schöne Gaben, die gönne ich allen, die sie haben. Nur wenn ich sehe, dass der Schlechte das kriegt, was ich gerne möchte, nur wenn ich leider in der Nähe so viele böse Menschen sehe und wenn ich dann so oft bemerke, wie sie durch sittenlose Werke den lasterhaften Leib ergötzen, das freilich tut mich tief verletzen. Sonst, wie gesagt, bin ich hienieden, Gott Lob und Dank, so recht zufrieden. Soweit Wilhelm Busch. Das Gleichnis ist so faszinierend, weil wir uns darin wiederfinden können. Und zwar immer wieder an verschiedenen Stellen. Mal sind wir die, die weglaufen, die auf der Suche sind, die Glück und Liebe suchen in ihrem Leben und manchmal an den falschen Orten, da wo sie nicht zu finden sind. Zum Beispiel im Beifall von anderen Menschen, dass wir uns besonders groß herausstellen, oder in Beziehungen, die uns nicht gut tun, die ein Gefühl von Leere hinterlassen? Wer kennt das nicht? Ein andermal sind wir vielleicht die Menschen, die in der Neidfalle hängen bleiben. Wir können uns nicht mitfreuen über das Glück anderer. Wir empfinden das Leben, wir empfinden ja auch Gott selber als ungerecht. Warum verteilt er die Gaben so, wie er das tut? Unsere Gedanken und Gefühle drehen sich dann allein um uns selbst. Und wir haben selber das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, so wie das sehr deutlich wird bei diesem älteren Bruder. Das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Nun gibt es aber neben diesen beiden unterschiedlichen Söhnen in der Geschichte noch eine Person, die eigentlich unsere Aufmerksamkeit verdienen sollte, nämlich der Vater. So wie die Geschichte diesen Vater beschreibt, entsteht vor unseren Augen das Bild eines alten orientalischen Patriarchen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass in der Geschichte die Frau von dem gar nicht auftaucht? Wird gar nicht erwähnt. Was ist mit ihr? Ist die schon gestorben, die Mutter? Oder wo ist sie eigentlich? Überhaupt hatte mich neulich mal eine Frau, ich hatte erzählt, dass ich am Sonntag über dieses Gleichnis predigen werde und einer Frau, die jetzt nicht so im kirchlichen Kontext ist, dann die Geschichte erzählt und dann sagte sie ja, komisch, das ist ja so eine reine Männergeschichte, ein Vater und zwei Söhne. Da musste ich dann auch nochmal drüber nachdenken, was natürlich auch was mit der Zeit zu tun hat, in der Jesus diesen Text, diese Geschichte erzählt hat. Also hier entsteht so ein Bild von einem orientalischen Patriarchen. Die Frau taucht nicht auf, wir wissen nicht, was mit ihr ist. Es geht eigentlich nur um diesen Vater und seine beiden Jungen. Der Vater ist aber die eigentliche Hauptfigur dieser Geschichte. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus mit dem Gleichnis mehr sagen wollte, als dass wir uns immer nur mit den beiden Söhnen identifizieren sollen. Gewiss, und das wissen wir auch, dass der Vater ein wunderbares Bild für Gott ist. So ist Gott wie dieser Vater und das kann man Stück für Stück jeden einzelnen Zug so auch übertragen auf Gott. So ist er, er empfängt uns mit offenen Armen, er vergibt uns unsere Schuld und er feiert die Rückkehr seiner verlorenen und geliebten Kinder. Aber das ist doch noch nicht alles. Immer wieder sagt es Jesus auch, ihr sollt barmherzig sein, so wie der Vater im Himmel barmherzig ist. So sollt ihr auch sein. Damit gibt Jesus uns ein Ziel vor für unser Leben, eine Bestimmung für unser Leben, nämlich Menschen zu werden, die ein weites Herz haben, Menschen zu werden, die anderen Gutes tun. Für mich ist die Frage, in der ich dieser Predigt dann auch nachgehen möchte, wozu lebe ich? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Und auf diese Frage kann ja jeder von uns auch eine persönliche Antwort finden und haben. Aber eins stimmt für alle Menschen, die sagen, Jesus Christus ist mein Herr und Jesus ist mir wichtig. Nämlich, du sollst ein Mensch werden, der barmherzig ist, so wie Gott barmherzig ist. Das ist deine Bestimmung, das ist deine Berufung. Du sollst ein Mensch werden, der andere mit offenen Armen empfängt. Das ist deine Bestimmung, das ist deine Berufung. Du sollst ein Mensch sein, der anderen vergibt. Das ist deine Bestimmung, deine Berufung. Und was das konkret heißt, das beschreibt ja auch dieses Gleichnis, dieses Bild vom guten Vater. So einer, der mit offenen Armen ankommt, der keine Vorwürfe macht, der nicht nachträgt, der gerne vergibt und der seine Freude auch feiert. Früher wurde in den Gemeinden manchmal von Vätern und Müttern in Christus gesprochen. Einige kennen diese Begrifflichkeit vielleicht auch noch. Und ich glaube, da ist so ein bisschen was verloren gegangen bei uns. Dass dieser Gedanke, dass wir dazu eigentlich da sind in unserem Leben, nicht immer nur die Kinder, die Söhne zu bleiben, die entweder, weil sie gescheitert sind, wieder in die Arme ihres Vaters rennen oder die neidisch sind auf andere und uns dann immer nur auf dieser Ebene identifizieren. Nein, wir sollen weitergehen. Wir sollen zu Vätern und Müttern in Christus werden. Das ist unsere Bestimmung. Wir sollen zu Menschen werden, zu denen andere gerne kommen, um sich zu orientieren, um Rat und Hilfe zu finden. In unseren Liedern und unseren Gottesdiensten sprechen und singen wir davon, dass wir jederzeit und so wie wir sind als Kinder zu Gott kommen können. Und das stimmt, ja. Aber wir vergessen darüber manchmal, dass unser eigentliches Lebensziel, unsere wirkliche Bestimmung, die ist, ein im Glauben erwachsener Mensch zu werden, selber ein Vater oder selber eine Mutter zu werden. Das ist aber nicht so leicht. Das ist wirklich nicht so leicht. Wer das probiert, der merkt, dass man doch dazu neigt, immer wieder in die ein oder andere Falle auch hineinzutappen. Auch Menschen mit 40, 50, 70, vielleicht sogar 80 Jahren können manchmal noch ein kindhaftes, ja geradezu kindisches Verhalten entwickeln. Und damit meine ich jetzt nicht das positiv kindlich Vertrauensvolle, sondern das Kindische. Auf dem Weg, ein Erwachsener, eine Mutter oder ein Vater zu werden, besteht immer wieder die Gefahr, in eine Kinderrolle zurückzufallen. In der Psychologie nennt man das ein regressives Verhalten. Und im Bild des Gleichnisses, wir verlassen die Rolle des Vaters und werden wieder wie einer der Söhne. So wie der jüngere Sohn weglaufen vor der eigenen Verantwortung, dieses Gefühl, das kann doch nicht alles gewesen sein, das Leben muss doch noch mehr für mich zu bieten haben. Und das ist ja nicht ein Problem von Jugendlichen, das denken manchmal Männer und Frauen in der Mitte ihres Lebens und dann brechen sie mit 50 Jahren auf aus ihrer Familie und lassen alles hinter sich und wollen nochmal neu anfangen und merken vielleicht nach einiger Zeit, so neu ist das Neue dann auch wieder nicht gewesen. Das ist die Fluchtfalle, so nenne ich das mal. Flüchten vor dem, wozu wir eigentlich da sind. Oder dann eben diese andere Falle, der Neid, ein Gefühl der Bitterkeit und der Härte. Und ich finde das so schade, dass ich das auch so oft erlebe, auch in Gemeinden, dass Menschen so wenig ausstrahlen von dieser Güte und Herzlichkeit des Vaters und stattdessen immer in diese Rolle des älteren Sohnes wieder hineinsteigen. Und ich ertappe mich manchmal auch selber dabei, zurückzugehen in so etwas, bitter zu sein, hart zu werden, nicht versöhnlich zu sein, sich nicht mitfreuen zu können über die Freude und das Glück anderer. Aber eigentlich ist unser Leben dazu da, so einer zu werden wie der Vater oder wie eben wie eine Mutter in Christus. Ich habe lange gedacht, dass Menschen dann am glücklichsten sind, wenn sie sich geliebt wissen, wenn sie sich sozusagen wie ein Kind so in die Arme des Vaters oder der Mutter hineinwerfen können. Aber das ist gar nicht so. Man hat herausgefunden, Menschen empfinden dann das größte Glück, die größte Zufriedenheit, wenn sie selber lieben können. Wenn sie selber lieben können, also das an andere weitergeben können. Ihr wisst ja, dass ich, oder die meisten wissen wahrscheinlich, dass ich im letzten Sommer Großvater geworden bin und über die Weihnachtstage und Silvester war unsere Tochter, ihr Mann und unserer kleinen Enkelin da. Und ich habe das selber nochmal so als ein ganz großes Geschenk für mich auch erlebt, diesen kleinen Wurm so im Arm zu haben und einfach so ein Gefühl voller Liebe zu haben. Und das Kind kann ja, gut, das hat jetzt schon angefangen zu lächeln, das ist dann wunderbar und so, aber es kann ja gar nicht Liebe in dem Sinne erwidern. Aber selber das Gefühl zu haben, hier etwas geben und schenken zu können, ist etwas Wunderbares. Und das ist das, was wir brauchen, das ist das, wozu wir da sind. Und nicht nur mit kleinen Kindern, sondern eben auch mit großen Menschen. Wenn wir uns auf den Weg machen, so zu werden wie der Vater in dieser Geschichte, dann werden wir selber glücklich dabei. Unser Leben findet seinen Sinn und findet seine Bestimmung. Lass uns noch einen kleinen Moment hinschauen, was das eigentlich ist, wie das eigentlich ist, wie zeigt eigentlich dieser Vater seine Liebe. Es gibt so viele wunderschöne Details in dieser Geschichte, die es eigentlich wert wären, ausführlicher behandelt zu werden. Und falls ihr mal ein gutes Buch über diese Geschichte lesen wollt, es gibt ein ganzes Buch zum Gleichnis vom verlorenen Sohn in Verbindung mit einem Gemälde von Rembrandt, das hat Henry Nouwen geschrieben, ein schon verstorbener katholischer Theologe. Das Buch heißt Nimm sein Bild in dein Herz. Da werden viele dieser schönen Details auch nochmal beschrieben, was das alles bedeutet. Da steckt so viel symbolische Bedeutung drin, was das heißt, dass der Vater seinem Sohn dann neue Kleider gibt oder ihm einen Ring um den Finger steckt oder ihm Schuhe gibt. Da könnte man jetzt im Detail noch vieles erforschen. Das möchte ich jetzt nicht machen, aber ich möchte ein paar Kleinigkeiten doch noch sagen. Mit offenen Armen empfangen. Es beeindruckt mich, mir vorzustellen, wie so ein alter Patriarch, der selber vielleicht schon nur schwerfällig laufen konnte, seinem Sohn schon von Ferne kommen sieht, wie es ihn voller Mitleid rührt, aufzustehen und sich selber auf den Weg zu machen, ihm entgegenzukommen mit offenen Armen. Das Laufen galt übrigens damals für ältere Menschen nicht nur als unüblich, sondern sogar als ungehörig. Ein Älterer, der läuft nicht. Und dann nimmt dieser Vater ihn in die Arme, küsst ihn und man muss sich vorstellen, der kommt gerade frisch aus dem Schweinestall und das ist ihm völlig egal, das kümmert ihn gar nicht. So sehr freut er sich darüber, dass der Junge da ist. Nicht fragen, wo die Menschen herkommen, nicht fragen, was die anderen auf dem Kerbholz haben, uns nicht abwenden vom Stallgeruch der anderen Menschen. Das ist für mich die Botschaft darin. Ich wünsche mir, dass für mich, dass ich ein Mensch bin, bei dem andere das empfinden können. Der empfängt mich mit offenen Armen. Auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Und ich wünsche mir, dass Gemeinde, auch das Gemeinde hier in Oberhausen, so ein Ort ist, wo Menschen durch die Tür reinkommen und spüren, hier werde ich mit offenen Armen empfangen. Was würde das ausmachen? Was würde das bewirken, wenn Menschen das spüren, schon bei ihrem Reinkommen? Hier werde ich mit offenen Armen empfangen. Gemeinde als ein Ort der offenen Arme und kein Ort als der zugeknöpften Hemden. Denn das Zweite, keine Vorwürfe machen und nichts nachtragen. Ich finde das so erstaunlich. Ihr habt das vielleicht vorhin bei der Textlesung mitgekriegt. Der Sohn, der überlegt sich ja seinen Entschuldigungsspruch schon im Stall. Und dann, als er zum Vater kommt, sagt er wortwörtlich nochmal genau das Gleiche, was er sich vorher überlegt hat. Und der Vater geht mit keinem einzigen Wort darauf ein. Der nimmt ihn einfach so in die Arme. Und er sagt auch nicht, mein Sohn, du hast mich ganz schön verletzt, dadurch, dass du die ganzen letzten Jahre nicht da warst. Das müssen wir jetzt erstmal in Ruhe aufarbeiten. Nichts davon. Er geht auch nicht auf die Bitte seines Sohns nach Vergebung ein. Er freut sich einfach nur darüber, dass der Junge wieder da ist. Liebe ist stärker als Schuld. Liebe überwindet Verletzungen und trägt dem anderen die Fehler nicht nach. Wenn wir anfangen aufzurechnen, dann bewegen wir uns aus dem Raum der Liebe und Vergebung heraus. Wir bleiben nicht selber nicht frei. Ich wünsche mir das für mich, dass ich ein schlechtes Gedächtnis für die Fehler anderer habe. Ich glaube, dass man mit dieser Form der Demenz gut leben kann. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinde, auch die Gemeinde hier in Oberhausen, ein Ort ist, einen Raum bietet, der Vergebung atmet und wo nicht einer dem anderen die Verletzungen und Versäumnisse der letzten Jahre und der ganzen Geschichte, und ihr habt lange Geschichten miteinander, immer wieder aufzählt und immer wieder auftischt. Und dann das Dritte und Letzte, Feste feiern. Nach der Rückkehr seines jüngeren Sohnes wird ein rauschendes Fest gefeiert. Es ist von Musik, Tanz, gutem Essen und von all dem, was dazugehört, die Rede. Übrigens ist auffällig, wie oft in der Bibel die Rede von Festen ist. Immer wieder wird gefeiert oder zumindest zusammen gegessen. Bei Jesus scheint das geradezu ein Programm zu sein. Und auch im Blick auf die himmlische Welt wird vom Feiern gesprochen. Alles steuert auf das große Fest am Ende der Zeit mit Gott zu. Feste sind Orte der besonderen Begegnungen. Wenn ich mich an gute Gespräche oder glückliche Momente in meinem Leben erinnere, so hängen die oft auch mit Festen zusammen, die ich gefeiert habe, interessanterweise. Da kam es zu einer Begegnung, zu einem besonderen Gespräch, da fühlte ich mich besonders beschenkt. Und das müssen gar nicht die großen, teuren Feste sein mit einem hohen Aufwand. Manchmal reicht es einfach so eine Mitbringparty, jeder bringt etwas mit und wir teilen miteinander, so wie wir das übrigens vorhaben, Anfang März auch in dem Gottesdienst, und es wird ein schönes Fest. Ich wünsche mir eine Kultur des Feierns in meinem Umfeld und auch in der Gemeinde. Und ich finde, ihr seid da schon ganz gut drin. Und ich möchte euch da drin bestärken, eine Gemeinde als Ort zu bleiben, der feiert, der gerne und viel feiert. Wozu sind wir auf dieser Welt? Wozu sind wir hier als Menschen, als Christen, als Nachfolger Jesu? Um liebende und barmherzige Menschen zu werden. Ganz individuell, jeder mit seinem persönlichen Gesicht und mit seiner persönlichen Begabung, aber mit der Ausstrahlung des Vaters in diesem Gleichnis. Einer, der mit offenen Armen auf andere zugeht, der keine Vorwürfe macht, der nicht nachtragend ist und der die Feste feiert, wie sie kommen. Amen.